Herzlich willkommen zu Forza, einem Fußballpodcast vom Blick. Mein Name ist Florian Ratz. Ich bin Fußballreporter beim Blick und bei mir vis-à-vis sitzt wieder der Sven Schoch, weil der Tobi weder mal noch auf dem Rückflug ist von den USA oder ich weiß nicht, ob er schon das Flugzeug geboardet hat aus Nashville. Und wir haben vorher gesagt, es ist eigentlich schade, dass wir beide unsere Cowboy-Stiefel vergessen haben und unsere Hüte, die wir eigentlich haben, wie der Dominic Blanc, der SFV-Präsident, gestern in Nashville gehabt
hat. Dominik hat sozusagen den Cowboy-Hut gezogen nach dem 4-0 in der 36. Minute. Was für ein Bild.
Bei uns ist es geheißen, er nimmt den Hut, oder? Aber er bleibt dann noch bis nach der Frauen-Euro. Sven, wie hast du es gemacht? Die Schweizer haben am 7-2, wo wir haben ja noch das letzte Mal gefragt, warum 7-2 eigentlich? Jetzt weiss man es, weil der amerikanische Sender, der übertragen hat, hat erst wollen, irgendwie am 7. zu oben, sie irgendwie die eine Zeitzone dort anfangen zu übertragen, aber doch noch 7 Minuten Vorberichterstattung machen. Und darum war es 7-2 gewesen. Wie hast du durchgefestet?
Wie immer feste ich durch. Wenn so Nationalmannschaftsspiele anstehen, dann ist bei uns alles geschmückt. Und dann sind wir on fire, oder? Also die Familie ist geschlafen und ich bin dann nicht nur mal aufgestanden, sondern ich habe mir vorher noch einen Historienfilm angeschaut, weil ich gedacht habe, es könnte ja noch einen historischen Abend geben in Nashville. Und ich bin wach geblieben und es war bestens unterhalten gewesen. Du auch?
Ich habe mir den Wecker auf die 4-2 gestellt und bis ich dann den Computer aufgestartet habe und die Kopfhörer verbunden habe, die ersten 25 Sekunden habe ich verpasst. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist die Pause gekommen. Und was ich noch schön gefunden hat, wenn man wie früher noch für uns alte Säcke so eine Blosskapelle hat über den Rasen marschieren, weil es ja kein Studio gegeben Messer, was ja verständlich ist für die zwei, die zugeschaut haben, für dich und für mich, braucht es das nicht. Aber es ist dann irgendwie eine Zusammenfassung vom Spiel gegen Mexiko. Und ich dachte, eigentlich früher hat man einfach eine Blosskapelle gehabt, die ist übers Feld gelaufen und eine Kamera ist auf der drauf geblieben und dann hat man können aufs WC gehen oder nochmal ein Mineral geholt oder einen Sirup. Und dann habe ich mir schwer überlegt, die zweite Halbzeit, es steht 4-0 zur Pause, die wird schrecklich, es wird 0-0 bleiben. Soll ich einfach schlafen? Aber nein, ich bin professionell geblieben und habe bis zum Schluss durchgeschaut. Und dann klapp und wieder geschlafen.
Das ist dann gegangen wie mir. Wobei ich das Nachprogramm dann noch verfolgt. Ich habe natürlich welche Stimmen hören. Ich habe Johann Mansambi nachher noch gerne mal schnell seine Eindrücke erzählen lassen. Und das mit der Blaskapelle ist noch lustig. Die Amerikaner haben sich ein bisschen anders gehalten. Sie haben ein Feuerwerk gezündet.
Ah, ja.
Nach dem Match dann übrigens noch, das hast du verpasst, weil du den Laptop zusammengeklappt hast. Ich habe mir dann das noch im Hintergrund können anschauen. Also, das habe ich noch speziell gefunden. Ein leeres Stadion und ein gigantisches Feuerwerk, weil immerhin das 0-4 muss man auch ein bisschen zelebrieren.
Also, heisst Johan wahrscheinlich, oder? Obwohl Johan geschrieben, aber französisch.
Ja, Johan Churu.
Gut, ja, stimmt. Ja. Auf jeden Fall, sie haben immer Johan gesagt auf SRF, aber können wir ihn dann vielleicht mal fragen. Nein, das habe ich schon noch mitbekommen. Ich habe gefunden, das ist einfach sehr umweltbewusst, so wie man den Amerikaner kennt. 2 Minuten nach Schlusspfiff haben sie das Licht abgestellt im Stadion, aber das ist wegen dem Feuerwerk gewesen in dem Fall.
Das ist wegen dem Feuerwerk. Das hast du nicht der Energiesparmaßnahme geschuldet gewesen, nein. Nein, und wenn wir schon beim Feuerwerk sind, oder? Die Schweizer, was da zelebriert haben, das kann man, glaube ich, sagen. Eigentlich ist es nicht relevant. Ist es jetzt C, B, D, A-Auswahl gewesen? Die Schweiz hat in Amerika gespielt. Der WM-Gastgeber, das ist dann, glaube ich, das Problem der Amerikaner, wenn sie sich so präsentieren, die Schweizer, mit einem sehr erfrischenden Auftritt, finde ich. Hat sich also gelohnt, um 2 aufzustehen, oder?
Ja, ich bin auch positiv überrascht. Ich will noch ganz kurz am Anfang, jetzt sind wir eigentlich schon gar nicht mehr am Anfang, aber trotzdem noch schnell 2 Rückmeldungen zu unserer letzten Sendung. Und zwar hat mir unter anderem der Marco geschrieben und hat mir die Ohren lang gezogen, weil ich gesagt habe, Inter Mailand hat 900 Millionen Transferminus gemacht in den letzten 10 Jahren. Da hat mir das liebevoll in einer Tabelle vorgerechnet, dass das also nur 252 Millionen Minus gewesen sind. Die 900 Millionen, die ich gesagt habe, sind das Gesamtminus, wo die Aktie Gesellschaft in den letzten 10 Jahren gemacht hat. Also, ich hatte das falsch im Kopf gehabt. Danke Marco. Und der Andi hat mir dafür gelobt, der Pfarrer von der reformierten Kirche in Liestal, weil ich Pfingsten richtig, offensichtlich richtig erklärt habe. Das freut mich. Wenn ihr uns auch schreiben wollt, forza@blick.ch, da kann man über Pfingsten diskutieren oder über Transferausgaben von einem durchschnittlichen Serie A-Club und ob das human ist oder nicht, was die da ausgeben. Genau. Ja, jetzt die Nationalmannschaft. Es sind zwei Matches in den USA. Natürlich, die erste Halbzeit gegen die USA war irgendwie so die beste gewesen. Wenn wir es als Gesamtereignis anschauen, das Ganze, oder wenn wir, weil es doch zwei unterschiedliche Mannschaften gewesen sind, wie tun wir es am besten aufdröseln? Von die beiden Matches, zuerst Mexiko und dann USA, damit wir es schön am Schluss haben.
Ja, wir können es in zwei Teile aufdröseln. Ich glaube, beim ersten Spiel hat man ja erwartet, oder wir haben es da im Podcast mal so angetönt, dass es allenfalls könnte sein, dass da die drei grossen zentralen Figuren auf dem Platz sind. Freuler, Schaka und Yashar ist dann ein bisschen anders gekommen. Und ich glaube, der Gegner Mexiko war grundsätzlich die grössere Herausforderung gewesen, oder? Das ist für mich, also ich habe Mexiko schon ein paar Mal gesehen, andere Runden, ist einfach ein ekliger Gegner, oder? Nicht ganz einfach auszurechnen. Und dort hat man doch vielleicht den einen oder anderen Rückschluss mehr können rausnehmen, wenn es um die Bewegung in der eigenen Zone geht, also Defensive. Dort habe ich schon das ein oder andere Baustellen noch entdeckt. Wow.
Ja, es ist natürlich, die ganze Reise ist schon sehr amerikanisch gewesen. Also es ist so ein bisschen, wie wenn die Amerikaner das Klischee haben wollen erfüllen, dass Fußball bei ihnen im Land jetzt nicht so viel gilt, oder der Rasen gegen Mexiko ist dann auch über 700 Mal gesagt worden am Fernsehen, dass das nicht gut ist. Okay, aber es ist wirklich sehr ein langsames, merkwürdiges Spiel gewesen. Ich bin auch überrascht gewesen, dass, also, es ist dann lustig, Murat Yakin hat noch nach dem Match gesagt, er hat ja auch im Flug noch drüber geredet, ja, wahrscheinlich Yashari, Freuler, Chaka oder so, das ist eine sehr grosse Möglichkeit nach dem Match, hat sich dann nicht mehr erinnern, dass er das so fest gesagt hat, hat dann der Vincent Sierra schütten. Ja, es ist so eine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin bei dem Spiel nicht so ganz draus gekommen. Also, Mexiko ist ja auch nicht jetzt mit der super A-Nationalmannschaft aufgelaufen. Ich habe nicht genau gewusst, irgendwie so nach 38 Minuten habe ich mal in unser Chat geschrieben, was übt man ja jetzt da genau? Also was ist genau die Idee? Hast du etwas entdeckt gehabt bei diesem Spiel?
Für mich die gesamte Idee ist klar, man wollte irgendwie solid auftreten, es ist glaube ich auch um Automatismen gegangen. Für mich ist es ein bisschen so rausgekommen, dass der Sierra, den wir ja schon sehr gelobt haben, dass man den irgendwie doch in einer wichtigen Rolle behalten will. Also, dass man dem jetzt nicht gerade jemand bei erster Gelegenheit vor die Nase ansetzt. Und, der Granit ist ja dort ein bisschen zurückgezogen gewesen. Und ich glaube, es tut ihm gut, wenn er im Team noch einen zweiten Quarterback steht, wo die Ball auch will. Da können wir dann nachher drauf sprechen, im zweiten Testspiel. Das ist ein bisschen, und Amenda, ich glaube, der Muri hält viel von Amenda. Der hat relativ wenig Spielminuten und ist dann Melvedi wieder vorgezogen worden in dem Spiel. Im wahrscheinlich anspruchsvolleren Match von diesen zwei. Das ist für mich so ein bisschen, rausgekommen, dass man dort wirklich immer mal einen Härtetest hat wollen unterziehen. Und man hat dann auch gesehen, er braucht mehr internationale Minuten, oder? Also, da sind wir uns, glaube ich, einig. Es hat dann noch ein paar heikle Szenen gegeben. Und eben zumindest mitbeteiligt war. Für mich ist das ein bisschen, dass man zwei, drei Leute hat, wollen wir einem Test unterziehen, einem ernsthaften.
Ja, er ist bei uns, glaube ich, auch gelobt worden. Ich finde, er hat schon gute Situationen gehabt. Er hat eine sehr grosse Ruhe am Ball. Er wirkt irgendwie aktiver am Spiel beteiligt als der Nico Elvedi, wo mir immer so das Gefühl hat, wenn er einen guten Match macht, dann hat man ihn nicht gesehen, so ein bisschen böse gesagt. Wie jetzt gegen USA hat er noch ein paar auslösende Bälle gehabt. Also er wirkt so ein bisschen aktiver. Aber es ist wie klar gewesen, eigentlich, am Ende holt der Ball und wenn er ihn hat, dann gibt er einem Akanji. Man schaut hinten, dass der Akanji genug freie Meter hat, dass er das Spiel auslösen kann. Das ist so ein bisschen die Idee gewesen, die ich gesehen habe.
Ja, richtig. Und ich glaube, der Amenda, der löst einfach auch gewisse Fantasie aus. Ich brauche das gerne, das Wort. Weil er hat noch die Karriere vor sich, oder? Der ist sehr, sehr jung und der Muri, eben, Muri schätzt ihn. Das hat er mehrfach betont und dass dann so ein Spieler der ein oder andere Holper drin hat, ist glaube ich auch normal. Was ich auch noch erstaunlich gefunden habe, nicht nur in dem Spiel, wie der Rodriguez die offenen Räume sieht, mit dem langen Ball, oder? Also ich meine, das ist jetzt auch nicht immer Standard bei ihm, dass er solche Ball spielt. Hinten ist er sehr solid, das wissen wir, seit 13, 14 Jahren. Der Ball, den er auf der Breel spielt, ich glaube, auch die Aktion hat den Breel gut getan. Oder? Macht das souverän. Der Kommentator hat immer wieder ihn dazu aufgefordert, abschliessen, mach ihn. Er hat ihn dann auch gemacht. Und dann sind wir wieder bei dem, was du vorhin erwähnt hast, wie der Ball da wieder aus dem Goal rauskommt.
Ja.
Ich habe es dir vorhin im Kaffee gesagt, das hat ausgesehen, wie wenn der FC Hinwil so Abschlusstraining hat, oder? Auch, dass man die Seitenlinie nie sieht, eine Kamera. Also würde man sich zurückversetzt fühlen ins Aztekenstadion WM 86. Also, Amerika setzt ja angeblich auf den Fußball, ist WM-Gastgeber. Und ja, es ist dann wirklich einfach so, ja, der Fußball ist für ein paar Minuten zu Gast gewesen im American Football, glaube American Football Stadion. Der stumpfe Rasen, den müssen wir nicht mehr besprechen. Aber ja, so der ganze Rahmen. Und das spricht dann auch für die Schweizer, dass mit dem umgehen können. Da könnte man ja dann doch auch mal ein bisschen auf die Idee kommen, also wenn man ein solches Umfeld hat, dass man dann vielleicht plötzlich mal 5-10% nachlässt, haben sie nicht gemacht. Sie sind eigentlich so auftreten, als würden sie wirklich in einem normalen Fußballumfeld aufspielen.
Das stimmt. Also wenn man das Positive von beiden Matchs kann, dann ist es, für einmal ist es nicht so die Testspiel-Schweiz gewesen, wo man das Gefühl hatte, eigentlich wäre man schon lieber unter der Dusche, bevor das Match abpfiffen worden ist. Es ist auch vor dem Match mehrfach auch angekündigt worden, das ist ja schon ein paar Mal, aber jetzt haben sie, das stimmt, das haben sie eingehalten. Granit Xhaka hat gesagt, ja, stimmt jetzt die WM-Qualifikation und so, das könnte eigentlich die grösste Herausforderung sein, seit er überhaupt in der Nationalmannschaft shootet. Und er hat immerhin, glaube ich, im Wembley sein Debüt gegeben, als Teenager. Aber gut, das hat ihn ja nie grösser belastet zum Match. Nein, das stimmt. Also die Ernsthaftigkeit, dass man das zu Ende spielt, eben der Match gegen Mexiko ist irgendwie, hat irgendwie so ein bisschen merkwürdigen Fluss gehabt. Die Mexikaner hätten durchaus auch können noch das eine oder andere Goal schiessen. Das eine Goal, das erste von Mexiko, war so eine Slapstick-Aktion, wo dann irgendwie Amenda, Akanji und Garcia gefunden haben. Gut, also ich mache einen riesen Fehler, dann mache ich jetzt auch den grössten Fehler vom Match und am Schluss sagt Garcia, ich bin zwar erst gerade da, aber das, was die können, kann ich noch lange, oder? Bis dann irgendwie drei Mexikaner allein vor dem Kopf stehen.
Der hat noch eine Zusatzschlaufe machen, der Garcia, oder?
Ja.
Da hat den Pass vergessen, die ein. Da habe ich übrigens nicht einmal damit gerechnet, dass er so viel zu Einsatzzeiten kommt. Aber ja, das ist ein bisschen, ja, es hat irgendwie nicht gepasst zum Gesamteindruck, die Aktionen dort, wo wirklich drei hintereinander den Fehler vom Halbjahr machen. Und was auch noch dazu kommt, du hast gesagt, eine gewisse Ernsthaftigkeit. Ich glaube, ja, man hat lange darüber spekuliert, ist jetzt das richtig, am Ende der Saison noch so weit die Flüge machen? Vielleicht hat es einen gut da in einem komplett anderen Umfeld. Das fordert dich, glaube ich, einfach dann schon noch ein bisschen raus. Wenn du, viele sind, glaube ich, das erste Mal in Amerika gewesen, wenn du in dieser Umgebung bist, wo wirklich alles ganz anders ist, alles XXL, dass sie ein bisschen zusammengerückt sind und dass man wirklich, glaube ich, Zeit gehabt hat. Sie haben auch, glaube ich, ein Training noch besucht von der NBA-Organisation Utah Jazz, dass man so ein bisschen neben dem Feld vermutlich der ein oder andere noch einen Schritt mehr aufeinander zugemacht hat. Gerade für den Yashar ist, glaube ich, extrem wichtig gewesen, dass er mal 12 Tage um das Team herum ist, dass er sich kann austauschen mit den Leader, mit dem Trainer, mit X und Y. Ich glaube, die Sachen sind noch, kommen noch on top. Dass du nachher mit einer 8-2-Bilanz rausgehst, sportlich dir nichts musst vorwerfen lassen, finde ich, spricht fürs Team, eben, wenn man alles, das gesamte Bild anschaut, eben da, am Schluss von einer langen Saison, viele haben Marathonsaison-Kader. Kobel, der jetzt gerade noch in Amerika bleibt, noch Club-WM spielt, dass die alle doch in der Lage sind, absolut einen seriösen Job zu machen und einfach ihre Aufgaben zu 100% erfüllen. Vielleicht 2-3 kleine Abstriche, aber das grosse Bild für mich bleibt nach einer schwierigen Zeit. Vorhin haben wir uns über ganz andere Sachen unterhalten, oder? Das ist schon, also das 3-1 gegen Luxemburg ein Highlight gewesen. Wenn du das anschaust, hast du wie das Gefühl, der Herbst in dem Ausmass, die Abwärtsspirale, die hat es gar nicht gegeben. Also, man ist wieder auf einem besseren Weg. Ich glaube, das nehmen wir schon mit aus Amerika.
Ja, man hat es, glaube ich, man hat den Spieler auch angesehen, oder? Dass, also man hat sich dort gemeinsam gefreut. Also, es ist ja logisch, dass man sich über Goal freut, aber es gibt ja dann manchmal schon irgendwie so Hinweise, wie freut man sich mit denen, die das Goal schießt. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man da jetzt in die, also die anderen haben auch alle gewonnen, oder, ihre Testspiele. Es ist nicht so, dass die alle knickt in die WM-Qualifikation reingehen. Aber dass man so merkt, okay, Goal schießt, ja, stimmt, das können wir ja eigentlich noch. Und wenn ich jetzt, eben, wenn ich das Mexiko-Spiel richtig gesehen habe und wenn man dann aus US die erste Halbzeit, die zweite Halbzeit gegen die USA, kann man einfach streichen, die erste Halbzeit von den USA-Spielen noch zusammennimmt, habe ich das Gefühl, es hat wie so zwei Sachen. Also das eine ist die Umschaltmoment mit einem langen Ball auf die Offensivspieler, die dann immer, finde schon auch gegen die USA, klar, die haben auch alles gemacht, was man gut aussieht, aber die haben auch schon immer die Zone so besetzt. Also das ist irgendwie klar gewesen, also der Brel ist nicht per Zufall dort in dem Moment. Der hat nicht einfach Dinge vor die Schuhe gebunden und die Sturm auf hohe Mittellinie frei und kann losziehen, sondern da habe ich das Gefühl, hat Murat Yakin vielleicht schon noch mal eine neue Idee ein bisschen reingebracht. Und gesagt hat, okay, viel Ballbesitz vorne, irgendwie, dort bleiben wir immer ein bisschen stecken im Verkehr. Lass uns doch probieren, vielleicht die Zone ein bisschen schneller zu überbrücken. Gegen USA war es dann sehr krass gewesen, aber auch gegen Mexiko. Das war das eine gewesen. Und das andere war, ja, wir wollen pressen, wenn es sinnvoll ist. Und jetzt kann man sagen, die Mexikaner schenken die Hälfte von der Goal einfach mit wirklich krassen Fehlern, wo die fußballbegeisterte US-Regie ja auch nicht voraussehen und dann irgendwie auf irgendetwas geschnitten hat. Ich weiß auch nicht was, während dem einen Goal ist irgendeine Wiederholung gelaufen und während dem anderen, also ist aber das von den Mexikanern, während dem anderen hat irgendjemand die Schuhe gebunden oder so. Aber man muss ja dann trotzdem dort sein. Also der Mexikaner kann der schlechte Pass, ist nur so schlecht, wie er dann ist, weil ein Schweizer dort ist und den Ball will.
Das habe ich auch so gesehen. Das ist ein sehr guter Punkt. Und vor allem die Bälle, die ich vorhin angesprochen habe, der Rodriguez muss ja auch den Raum sehen. Man muss es können anbieten, oder? Und ich glaube, wenn ich die Schweiz anschaue in den letzten 12 Monaten, so viel Kreativität, so viel Einfallsreichtum, so viel Power und Speed haben wir nicht gehabt. Jetzt EM ist ein anderes Paar Schuhe, oder? Jetzt ist eh sehr gut in einer Runde gewesen, aber sehr eingespielt alles. Jetzt, glaube ich, hat Muri schon, auch mit dem Monsambi, den er rechts bringt, Rieder, und ich finde, hat einen sehr guten Match gemacht. Ich habe das Gefühl, er hat mehr Optionen nach dem Amerika-Trip. Und vor allem hat er gewusst, dass das eben funktioniert. Vorhin hast du recht, man hat sich extrem schwer da. Ist alles so ein bisschen an einem abgehangen. Alles auf dem Granit seiner Schultern. Wenn da der Pass nicht gekommen ist, der öffnende, hat man sich schwer da. Und jetzt habe ich mein Gefühl gehabt, er hat die Rolle nicht mehr so extrem müssen spielen. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass er eben mit dem Yashari einen Partner hatte. Im zweiten Spiel ja das erste Mal von Anfang an. Ich habe so das Gefühl, in der Offensive kann man mit der richtigen Besetzung sehr unberechenbar werden. Und ich finde aber auch, der Brel hat seinen Platz da. Der Brel ist einer, der mit dieser Wucht vielleicht den Raum noch auftun kann, wo einen Monsambi bespielen kann, oder? Das ist für mich so ein bisschen der, also von dem hat man ja super Sachen erzählt, aber wenn man daran denkt, dass der im März Regionalliga gespielt hat gegen Homburg, dass er noch schnell anschlagen kann. Gegen Homburg. Und dann sieht man ihn auf dieser Bühne.
Nichts gegen Homburg?
Nichts gegen Homburg, ja, Entschuldigung. Vierte Liga. Solide vierte Liga. Nein. Ich habe das Gefühl, offensiv gehst mit der Gewissheit in den Herbst rein, dass du einiges kannst bewegen. Das willst du ja gegen Bessere können. Und gerade eben ein 19-Jähriger, der so unbeschwert ist. Er ist wie, ich habe das Gefühl, der Sanchez fällt aus, verletzt sich schwer, hat uns irgendwie mega erfreut. Auch bis im ersten Auftritt kommt der Monsambi. Oder? Und spielt eigentlich fast den gleichen Part. Total unberechenbar, extrem gut im 1-1. Sieht die Räume der Mitspieler. Und dann hast du einen Ndoi. Und ich finde, ja, der ist irgendwie auf einem neuen Level. Oder?
Ja, da haben wir ja schon ein paar Mal gelobt und jetzt kann man weiterloben. Ja, und das ist so ein bisschen das, wenn ich im ersten Spiel gegen Mexiko das Gefühl hatte, also was man ja an der Euro super gemacht hat, ist ja der Trick, also wenn man keinen links aussen hat, mit dem Ebisch, der ins Mitte zieht, dann hat man in der Mitte immer die Überzahlsituationen kreiert und von dort aus ist etwas passiert. Und das hat ja nicht mehr funktioniert, weil irgendwann einmal haben es die Gegner geschnallt, da übrigens der Michel, gell, der geht dann immer in die Mitte und ja, dann säckelt halt einer von uns dem nach und dann bringt es gar nicht so viel. Und gegen Mexiko jetzt mit uns, das ist recht flügellastig gewesen, das Spiel, auch wenn man langsamer aufgebaut hat, eben, dass man sagt, okay, ey, wir haben ja den Doi links, dann mach du mal etwas, dann mach du mal etwas. Mir hat dann nämlich der Abstand ein bisschen gross gewesen, sodass man eigentlich, wenn er beim Dribbling den Ball verliert, dass dann halt nicht noch ein zweiter da ist, der dann sozusagen wie kann den Ball aufnehmen oder so. Und gegen die USA ist dann wie nochmal ein anderes Spiel. Also ich weiß nicht, ob sie es, also doch, ich nehme an, sie haben es extra gemacht und ich habe es recht spannend gefunden. Sie haben wie gesagt, die Ballbesitzphase, wo wir normalerweise mit dem Granit auf höhere Mittellinie bis irgendwie 5 Meter vor dem gegnerischen Strafraum haben, die machen wir jetzt im eigenen Strafraum. Blöd gesagt. Okay, die USA kommen auch, die wollen das auch, die wollen pressen. Wir spielen im eigenen Strafraum die Ballbesitzphase so lange aus, bis sich die Öffnung ergibt und dann kommt der schnelle, weite Ball auf den Flügel oder auch auf den Breel, aber häufig dann halt auf der Mansambi oder auf den Doi und dann können die loszischen und dann müssen wir irgendwie nachkommen, dass wir dann da aus dieser Kreativität etwas können profitieren
können. Sehe ich auch so. Das Dreieck Schaka, Yashari, Ebischer, das war auffällig, oder? Wie sie sich aus dem 4-1 rausgenommen haben, sich ein bisschen zurückgefallen haben, und vorher hat man den Granit quasi, das habe ich vorher gemeint, der Granit hat das wie ein Leitreit. Das wirkt unberechenbarer so. Und ich glaube, der Hauptinput kommt natürlich vom Yashari, oder? Und wenn du sagst, ja, eben, es ist zu flügellastig gewesen, ich glaube eben,
nein, nicht zu, es ist mir erst aufgefallen.
Ja, ist aufgefallen. So. Ich glaube, ich habe das Gefühl, der Yashari, der wird das Volumen einfach klar vergrössern im Zentrum, oder? Weil er einfach selber auch in der Lage ist, verschiedene Positionen auszuspielen, gerade im offensiven Bereich, und einfach die Schweizer, den Schweizer 10% mehr gibt, oder? Weil sonst sind wir dann da irgendwann berechenbar mit unserer Flügelzange.
Ich habe, wo der Granit rausgegangen ist, habe ich schnell einen Screenshot gemacht von der Ballberührungen, was bis jetzt gab. Natürlich hat er am meisten Ballberührungen gehabt. Das ist ja immer so. Aber er hat Ardon also viel Ball gehabt. Also wenn er raus ist, hat der Granit 75 Ballberührungen gehabt und der Ardon 70. Und ich habe mich dann so wie gefragt, wem das die anderen nicht? Also wenn man jetzt mit Freuler Sierra shootet, hat man die Aufgabe gar nicht gegeben? Also müssen die ein bisschen höher stehen? Will der Freuler das gar nicht? Sieht er sich eher vorne als Verbindungsspieler? Der Sierra hat eben weiter vorne müssen shooten. Ist es, weil der Granit den Ardon mag, was er ja schon mehrfach gesagt hat, weil er sieht sich ja sozusagen in ihm widergespiegelt, als jüngeres Ich so ein bisschen, mit der ganzen Geschichte, auch von der Spielart und so. Gönnt er ihm einfach die Ball mehr? Will es den Ardon mehr? Hat der Trainer gesagt, wir machen es jetzt so? Aber es ist ja wirklich auffällig gewesen, wie viel, also wie, dass sich die beiden eigentlich die Ball 50-50 verstellt haben.
Ja, ich glaube, er ist einfach, der Freuler ist ein anderer Spielertyp, oder? Der Freuler ist, glaube ich, in jeder Mannschaft, wo er war, wird der Trainer dir sagen, ohne ihn geht es nicht so, wie wir es gemacht haben. Weil der Freuler saugt die Ball ab. Der Freuler ist defensiv wahrscheinlich einer der stabilsten, die wir haben. Aber in der Auslösung ist, glaube ich, der Ardon ähnlicher, dem Jaco ähnlicher, oder? Und Kunst, dass die beiden miteinander können, eben, du sagst, sie überlehnt sich Ball. Ich glaube, es ist eine natürliche Sache. Der Yashari läuft auch dort an. Der Granit sieht man ja oft, dann auch gestikulieren und zeigen und so. Ich habe das Gefühl, nicht gehabt bei ihm. Sie verstehen sich wirklich sehr gut. Auch auf dem Feld, oder? Und ich glaube, es ist wie so eine natürliche Begebenheit, dass er den Ball gar nicht muss fordern, sondern einfach schon richtig steht. Und das ist, glaube ich, beim Granit entscheidend, oder? Er ist ein Spieler, der wirklich den Röntgenblick hat. Und wenn nebendran einen ist, der ähnlich denkt, dann, ich habe es auch nie verstanden. Jetzt nicht bei diesen zwei. Es gibt ja immer wieder so Situationen, dass man sagt, ja, die beiden können nicht miteinander. Das sind zwei Top-Spieler. Und ich habe das Gefühl, die müssen miteinander können.
Ja, oder? Also was mir wirklich aufgefallen ist, weil wir haben dann wirklich darauf achten, wenn sie dann eben hinten da im eigenen Strafraum irgendwie umeinander gespielt haben, der Granit hat sich dann schon zum Teil ganz nach links hinten gefallen oder ganz auf die rechte Seite, das hat er früher, also er ist der in der Mitte, wo der Ball hat wollen. Was er bei Leverkusen macht er das ja, bei Leverkusen lässt er sich sehr so abkippen auf die Seiten und so.
Muss dich ausreden lassen, das ist mir zugesteckt worden von einem Hörer, dass ich dir immer das Wort von, darum machen wir jetzt immer so kleine Zeichen. Und,
ja, genau.
Damit wir das...
Wieder Granit.
Ja, wieder Granit. Je länger dass wir zusammenspielen oder zusammen reden, ist das einfacher. Dann nehmen wir schön einander den Ballbesitz und die Redezeit überlassen. Nein, ich hatte Granit schon ein paar Mal in Erinnerung gehabt, dass er sich sehr weit zurückgefallen lassen hat. Das war so klar, glaube ich, noch Ende Hitzfeld, Anfangs Pekovic-Zeiten, wo er den Ball regelrecht ist geholt hinten. Auch der Wallen damals übrigens bei Rami hat sich auch sehr weit hinten gefallen lassen. Nur war der Unterschied gewesen. Ja, der Granit ist dann da noch ein bisschen ballsicherer gewesen, oder? Der Wallen eher, wirklich auch ein Abräumer. Und ich glaube, es tut der Schweiz nur gut, wenn er da ein bisschen entlastet wird. Und zumal er ja immer zugestellt wird, oder? Also jedem grossen Spiel hat er jemanden, der ihn zugestellt, wo nur auf den Granit schaut. Und ich glaube, wenn man da einen hat, einen Partner, der sich auf Augenhöhe bewegt, hilft es der Schweiz einfach. Nur schon vorher noch haben wir es von Berechenbarkeit gehabt. Der eine kann auch in die Bresche springen, oder? Der Ardon spielt bei Brügge. Genau so einen Playmaker, wie der Granit das macht bei Leverkusen. Und ich glaube, dem kannst du auch problemlos abtreten, Verantwortung übergeben und er wird den richtig finden. Er hat, glaube ich, auch einen super Assist. Es war ein bisschen abgefälscht gewesen, aber im Sinn hast du schon gesehen, was er vorhat, oder? Ich glaube, es hilft der Schweiz einfach. Ja, wenn du zwei solche Spieler hast, wo sich auch nonverbal so verstehen und wissen, wann muss ich vielleicht eben noch einen Schritt zurückgehen, wann muss ich den Schritt führen machen, wie können wir uns rausspielen, kann nur helfen.
Das ist der Abi schon los, den Ball, wenn er leicht abgelenkt, aber der Sascha Ruf hat nachher im Fernsehen gesagt, ja, ist ein bisschen Zufall dabei gewesen. Nein, ich glaube nicht, dass es Zufall ist. Die zwei sind auch nicht zufällig hintereinander. Der Abi schon los den Ball nicht per Zufall durch und hofft einfach, sondern er geht davon aus, ja, der startet hinten dran. Wenn ich ihn durchlasse und die anderen sind so überrascht, dass sie eben nicht mehr genau den Ball kommen, dann kommt er halt durch. Das hat schon Sinn gemacht. Ja, was mir aufgefallen ist, 7 Balleroberungen hat er gehabt bis am Schluss, der Ardon Yashar ist, oder mit der gewesen, ich glaube, es ist irgendein amerikanischer Innenverteidiger, hat noch irgendwie mehr Bälle abgefangen oder so als er. Das ist auch auffällig gewesen.
Jetzt ist einfach, was mich jetzt dann noch wundern würde, Schaka, Freuler gesetzt. Also, bei allen relevanten Spielen sind die gesetzt gewesen. Was findet ihr dort jetzt für einen Schlüssel, oder? Weil der Abisch hat mir eigentlich auch, hat mir gefallen, oder? Er hat seinen Platz verloren, im Verein. Und teilweise auch, weil er verletzt war, oder? Hat wirklich eine schwierige Saison hinter sich. Er hat wirklich ein mega Angebot, auch Sierra, oder? Captain, Toulouse, hat eigentlich auch den Anspruch, da eine Rolle zu spielen. Aber am Freulich kommst du eigentlich nicht vorbei, oder? Also da haben wir wirklich, ich glaube, die Konstellation ist sehr, sehr, sehr gut. Jetzt müssten wir nur noch an anderen Positionen auch so viele Alternativen haben.
Der zweite Innenverteidiger, oder? Der dünkt mir, das ist immer noch so ein bisschen ein Münzwurf vor dem Match. Aber so wie der Murat funktioniert, wird er dann irgendwie das Training schauen und sich vielleicht irgendwie hat er dann gut ins Bett und wahrscheinlich denkt der eine Innenverteidiger, am Anfang ja, und dann shootet er irgendwie der andere. Das kann noch passieren, weil er dann plötzlich irgendwie das Gefühl hat, der passt jetzt irgendwie doch besser.
Rechts finde ich auch spannend.
Ja.
Was da passiert, weil eben der Isaac Schmidt, der hat jetzt mehr Länderspielminuten gehabt als Championship-Minuten. Macht's gut. Oder? Auch bei dem, das Gefühl, der ist eigentlich ready. Ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht mit Leeds. Bei ihm hat er ja noch einen Vertrag, der länger läuft. Und ich glaube, wenn du in einer, doch, ja, kann man glaube sagen, ist eine gute Nationalmannschaft, und der kannst du eine Rolle spielen, dann müsste es einem Club noch einen Schritt vorwärts gehen. Der Widmer, ja, wie hast du ihn gesehen?
Ich habe ihn jetzt nicht so schlecht gefunden, wie er bei uns bewertet worden ist, aber ich habe ihn nicht im Stadion gesehen, ich habe ihn am Fernsehen gesehen. Und darum finde ich es schwierig, er ist ein Spieler, ist immer sehr solid. Ich habe gefunden, er hat wirklich eine Zeit lang einen überraschenden, modernen Rechtsverteidiger ist er gewesen. Wenn er im Club nicht shootet, wird ihn der Murat wahrscheinlich nicht bringen. Also wenn er die Wahl hat, habe ich das Gefühl, zwischen einem Schmidt und einem Widmer, wo beide im Club nicht shooten, ist dann wahrscheinlich die Fantasie, dass der Schmidt mit seinem Speed irgendwie mehr kann bewirken kann, wahrscheinlich ein bisschen grösser, wenn sich jetzt der Silvan bei Mainz irgendwie zurückkämpft ins Team und dort wieder eine Rolle spielt. Warum nicht? Also ich habe wirklich gefunden, er hat in dem Nationalteam, wo man am Anfang erst gedacht hat, ja, der ist jetzt halt so reingerutscht, weil es hat halt keinen anderen. Finde ich, hat er ein paar Jahre sehr gute Leistungen gebracht und ist durchaus auch einer, der gegen Führen ein bisschen etwas bewegen kann und auch immer will und marschiert.
Tackling des Spiels? Lukas Blondell.
Ah.
Das hat mir gefallen. Also argentinisches Feuer und ich glaube, den würde ich dann nicht abschreiben.
Ja, das ist dein Liebling.
Das ist mein Liebling, weil ich einfach Boca Juniors natürlich grossartig finde.
Lukas Blondell hat die Ballerrubrik vor dem 4-2 vom Rieder. Die gehört ihm. Oder dem Mexikaner. Ja. Wir immer. Ganz
und dann Blondell. Gestern, also ich glaube, der Amerikaner liegt immer noch im Stadion und wälzt sich. Sauber, ohne Pfiff, alles gut abgelaufen. Jetzt ist es so ein bisschen kurz. Der argentinische Alltag ist dort durchgeschimmert. Dass dann der doch noch ein bisschen mehr Temperament hätte, als es bis jetzt gezeigt hat. Nein, den schreibe ich noch nicht ab.
Weißt wo du, wo der Amerikaner das Gefühl hat, er tut ihn jetzt überloppen, oder?
Ja.
Er tut jetzt ein Lob spielen für ihn und läuft dann nicht vorbei.
Das hat der Boca aus der Verteidiger nicht gut gefunden. Gar nicht.
Was ist denn mit dem Juan Manzambi? Also ich meine, der Gegner, muss man wirklich sagen, die erste Halbzeit, also es ist ja auch der Mauricio Pochettino, ist der Trainer, der so wechselt, dass er die bessere erst nach der Pause bringt, warum auch immer, keine Ahnung. Der hat ja ein Wahnsinnsproblem, irgendwie 12, 13 Spieler fehlen, weil die einen haben keine Lust, die anderen sind müde, die dritten sind verletzt. Jetzt muss er irgendwie in den Gold Cup rein, wo aber traditionell die USA eigentlich so mit einer U23 gehen shooten. Das ist so die nord- und mittelamerikanische Meisterschaft, wo auch noch Saudi-Arabien übrigens mitshootet, weil wieso nicht?
Schönen Einschub, du nimmst das Thema vorweg. Nein, es hat mich auch ein bisschen gewundert. Und zumal sie eine sehr schlechte Bilanz haben, oder? Also eben als WM-Gastgeber, glaube ich, etwa die vierte Niederlage in Serie. Jetzt seit 3 Tagen geht es weiter. Und ja, das müssen wir dem noch nachgehen, was da der Grund ist, wieso, dass man die B11 oder C vor dem B bringt, was auch immer, welche B an. Es hat ein bisschen komisch gewirkt, ja. Und eben nach 36 Minuten ist es gelaufen gewesen. Manzambi. Immer noch gewesen, oder?
Ja, eben, ich sage, der Gegner ist jetzt nicht der stärkste gewesen. Aber natürlich, ich meine, wenn ein Spieler so ein Debüt gibt, und dann hat er auch noch eben ein sehr herziges Interview beim SRF, wo er so gesagt hat, ja, die Woche ist schon auch wichtig gewesen für mich, so zum bisschen zeigen, was ich eigentlich kann und so, aber am Schluss ist es ja einfach zu shooten. Ja, so einfach ist es.
Es ist noch Fußball. Aber es ist ja gut, kann er das so auf das reduzieren. Ich habe ihn beeindruckend gut gefunden. Also ich habe von dem schon viele Sachen gehört. Und habe so Schnipsel gesehen aus der Bundesliga. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt den Freiburg-Match live schaue. Aber der hat natürlich unglaubliche Ansätze, oder? Und ist auch wieder einer aus der Genfer Talentschmiede. Mögt uns erinnern, es hat mal ein aktueller Trainer gesagt, wir sind Selbstbedienungsladen für ganz Europa. Der ist gegangen, glaube ich, als 17-Jähriger, 16-Jähriger zu Freiburg und hat sich aufgedient. Also der Muri hat ihn ja extrem gelobt, zu Recht. Der macht einfach Spass. Und da kannst du einfach froh sein, kommen solche Spieler aus der Pipeline wie der. Weil der hat wie alles gehabt. Klar, eben der amerikanische Verteidiger hat sich jetzt nicht so gut angestellt im Strafraum rein, aber du musst auf die Idee kommen, den Leck zu wählen, das Selbstbewusstsein haben, dort durchzugehen, also zwischen den Outlinien und Verteidiger und dann den Ball in die Mitte spielen, wo der bisschen nur den Fuss muss anheben. Und auch das Goal spricht doch dafür, dass der von Selbstvertrauen strotzt. Oder? Mit 19.
Ja, hat gut ausgesehen. Ja. Ich will auch noch schnell, weil du gesagt hast, der Breel, Embolo, ich finde, jetzt in diesen zwei Matchen, wenn gerade, also beim zweiten Match fast noch ein bisschen mehr, aber eben auch durch den Gegner gegeben, so macht er für mich, also es ist ja eh klar, wir haben einen Stossstürmer. Die Schweiz hat einen Stossstürmer, das ist ein. Und sonst, wenn man mit Amdouni shooten, ist es ein bisschen anders. Das ist einer, der eigentlich mehr so ein bisschen hinten rum herkommt und
zwischen
umeinander dribbelt. Genau. Aber so, finde ich, macht der Brill total Sinn. Er ist, wie du es vorher gesagt hast, mit seiner Präsenz, zieht er Verteidiger auf sich, gerade bei dem Goal vom Abischer. Er zieht drei Amerikaner aus dem Fünferraum, indem er einen vorderen Pfosten läuft, der Ball kommt in die Mitte, dort ist noch nur noch einer, der zu langsam ist für den Abischer, macht eigentlich dort den Raum frei. Und ich finde, gerade wenn du dann links- und rechtsseitige hast, die dann so können durchspeeden, oder? Und du hast aber trotzdem einen in der Mitte, wo der Gegner weiss, okay, vielleicht die erste Ballannahme ist jetzt nicht immer die sauberste. Ich meine, er hat auch nochmal können ein Goal schiessen, wenn er dort den Ball ein bisschen besser mitnimmt, aber egal. Aber trotzdem, ich finde, hat er wirklich eine wichtige Aufgabe, dort so als vorderster Pfeiler. Und er hat auch recht viel gegen hinten mitgeschafft und hat auch ab und zu mal noch einen Ball abgebissen in der Verteidigung. Ich finde, für das, dass er ja immer wieder so, dass er immer sagt, ja, ach, wie gut ist er eigentlich? Sind das zwei gute Matches gewesen? Die er wird sie mitnehmen, jawohl, Selbstvertrauen ins Kessel einzahlt und das nehme ich mit.
Sehe ich auch so. Und er ist ein Athlet, oder? Das siehst du jedes Mal, wenn du ihn im Nachgang siehst, vom Feld laufen, zieht das T-Shirt ab. Er ist ein Athlet und er arbeitet hart. Oder es gibt so ein bisschen, ja, der Luftibus, ne? Er hat das, glaube ich, selber mal gesagt. Ich bin nicht ein Luftibus, ich bin auch nicht irgendwie der Frechdachs, sondern er ist ein bestandener Spieler. Und bei Monaco ist der unbestritten gewesen. Keine Diskussion. Spielt seit Jahren im Ausland. Hat x Endrunden gespielt, macht seine Goal. Und nochmal, eben das erste Goal, das er macht gegen Mexiko, in einer Seelenruhe, genau das Richtige gemacht, im richtigen Moment den Ball am Goalie vorbeigelegt, dann die Ruhe bewahrt. Und was eben auch immer noch dazu kommt, ich glaube einfach, dass er in der Kabine rein, höre ich nie etwas anderes, ist sehr wichtig. Er führt die Spieler ein. Das ist auch bei Monaco, glaube ich, so, dass er einfach irgendwie den Draht findet zu den Leuten, zu den Menschen. Und es sind dann doch auch noch Sachen, ja klar, das ist uns kein Goal. Aber einer, der in der Kabine Gruppe zusammenhebt und auch mal das Wort kann ergreifen, das ist dann durchaus auch der Fall, finde ich ihn eben einfach schon ein Faktor. Ja, der kommt mir einmal fast ein bisschen zu wenig gut weg.
Bei ihm kommt auch noch dazu, dass er Französisch und Deutsch sehr gut verbindet, was der Mansambi jetzt auch hat, dank Freiburg. Also er hat durchaus auch die Möglichkeit, das verbindende Element zu geben. Ja, also eine gute Reise gewesen, wenn jetzt, es heisst wegen dem nicht, dass sie durch die WM-Qualifikation durchtanzen und alle Matches gewinnen mit 4-0.
Nein, zumal wir die Testresultate müssen wir eben nicht immer alle überbewerten, aber sie haben alle gewonnen. Der Kosovo hat gewonnen, X-Goal geschossen, Slowenien hat sich durchgesetzt, hat glaube ich sogar noch Bosnien geschlagen, wo auch Leader ist in der WM-Quali-Gruppe. Die Schweden sind für mich sowieso Gyökeres oder und Isak, das sind zwei von den besten Stürmer zur Zeit. Vielleicht nicht in einer Top-League, also der Isak schon, aber der Gyökeres mit Sporting, aber wenn du die Goalzahl anschaust von dem, 51 Rahmen geschossen in 50 Match, da kommt recht viel von uns zu. Also, und das ist eine kleine Gruppe, kannst du wie nichts leisten, oder? Fang gerade an, glaub Kosovo und Slowenien, daheim mit zwei Heimspielen, es wird ein intensiver Herbst. Und darum, glaube ich, wenn wir jetzt zurückschauen auf Amerika, das nimmst du mit. Neben ein paar Unsicherheiten, die haben wir angesprochen, da ist der Muri dann ein Fuchs genug, um da die richtigen Schlüsse noch zu ziehen. Aber das Grundgerüst, habe ich wie das Gefühl, steht. Wenn du das als letzten Eindruck nimmst.
Gut, dann lassen wir doch mal die Nationalmannschaft noch schnell Nationalmannschaft sein, weil die Schweiz ist zwar in der Sommerpause und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich werde amigs, wenn ich Leute treffe auf der Strasse, Bekannte, Verwandte oder mal an einem Fest, werde ich immer fast ein bisschen mitleidig gefragt, ja, oder ja, gell, du hast ja jetzt Pause, was machst denn du jetzt so? Und ich schütte mich immer fast aus vor Lachen, weil es laufen doch irgendwie ganze Haufen Sachen und die Clubs sind ohne Trainer da oder mit zwei Trainern oder man weiß es nicht genau. Nachdem du da ja vehement gefordert hast, dass der Alain Sutter endlich öffentlich auftritt,
ist mir dem Wunsch natürlich nachgekommen.
Ich glaube, sie haben es schon vorher geplant gehabt. Ja. Ist der Alain Sutter auftreten und es hat noch eine Pressemitteilung von GC, wo, glaube ich, irgendwie 4.500 Zeichen lang war. Ich habe dann schnell gesucht. Das Wort Trainer ist nicht drin vorgekommen. Und sie haben im Moment keinen Trainer. Grasshoppers. Aber das braucht man auch nicht. Es ist ja Sommerpause.
Ja. Ich war dort in dieser Konferenz, wo der Alain Sutter und der Harald Gärtner auftreten ist und der Christoph Urech, noch einen Neuzugang aus Thun. Kein Spieler. Verwaltungsrat, der weiss, wie es geht. Und es ist auch dort tatsächlich relativ lang hinten rausgeschoben worden, bis wir dann mal das Eis gebrochen haben und den Elefant angesprochen haben im Porzellanladen. Oder wie geht das genau, das Spiel?
Ja, genau so.
Der Thomas Oral ist ja beim Frühstück verabschiedet worden und im Moment stehen wir ohne Trainer da. Ist dort der Moment gewesen, wo sie darüber geredet haben, Status quo. Und im Moment steht GC, also aktuell, wenn wir hier aufnehmen, immer noch ohne Trainer da. Ich habe geschrieben, sie sind kollektiv in Klausur. Sie haben sich zurückgezogen, man hört auch nichts. Es geht ja darum, eine Mannschaft zu finden. Das Einzige, was, glaube ich, wirklich klar ist und was klar rausgekommen ist, dass der Alain Sutter der Mann ist, der entscheidet. Also das hat er auch 2-3 Mal betont und der Harald Gärtner nebendran.
Also Europachef?
Europachef von dem ganzen Konglomerat hat dann nicht interveniert. Nein, er hat sogar noch gesagt, ja, es ist wichtig, dass dann immer auf diesen Plätzen dann irgendeinen entscheidet. Und das ist offensichtlich der Alain Sutter, der einen gewissen Posten von Geld zur Verfügung hat und dann entscheidet er. Und das ist, glaube ich, die beste oder die klarste Message gewesen, die GC ausgesendet hat. Weil, ja, er wirkt sehr glaubwürdig. Er muss der GC-Vergangenheit nicht vorgeben. Die hat es gegeben bei ihm. In St. Gallen hat er 6 Jahre lang gute Büte gemacht. Und ich glaube, dass er die Ruhe zumindest reinbringen kann. Jetzt ist einfach die Frage, was kommt zuerst? Oder kommt jetzt zuerst das Team oder kommt jetzt zuerst der Trainer? Weil es läuft sehr, also es steht wie ein Totalumbau bevor.
Oder wie überlegt man sich zuerst, vielleicht, also, es war total verrückt, was wollen wir denn für einen Fußball spielen?
Mit wem?
Und dann, was für ein Trainer passt denn zu dem? Und dann kam der Spieler. Aber das ist für einen normalen Schweizer Club, der schon eine Mannschaft hat und vielleicht schon mal eine gewisse Richtung eingeschlagen hat, schon schwierig. Weil du ja als Schweizer Verein nicht kannst sagen, ja, wir bauen über 10 Jahre eine Mannschaft auf und der Schlüsselspieler, der bleibt dann 5 Jahre und wir bekommen die, wo wir wollen und wir gehen genau scouten nach einem Linksverteidiger, der muss das und das können und der kommt dann auch. Sondern du musst halt auch, ja, blöd gesagt, ein bisschen die Spieler nehmen, die du halt zur Verfügung hast. Schön wäre es, wenn man es so machen könnte.
Es ist bei GC einfach noch der Sonderfall, dass sie einfach das habe ich auch dort probiert, herauszufinden. Man arbeitet mit so vielen Partnern zusammen und man hat so viele verschiedene Strategien. Es gibt so viele verschiedene Schauplätze. Ich glaube, das ist dort einfach dann, die Schwierigkeit kommt noch dazu, dass du dann noch den Owner in Amerika entsprichst, den Partner in München, wo, ich glaube, die Bundesliga-Abteilung hat wenig mit GC zu tun, da geht es dann eher um die Zweitmannschaft. Dass du diese Ansprüche dann noch alle willst unter einen Hut bringen, ich glaube, das ist bei GC wie nur der Sonderfall. Du kannst schon Strategie festlegen, dann hat es aber nur eine Strategie drüber und dann gibt es noch Europa-Strategie und dann gibt es noch eine, die aus Amerika kommt. Und ich glaube, ja, dass dort...
Was ich noch spannend gefunden habe, ist, dass der Alain Sutter, wie gesagt hat, also wo ja Daisy Jones das erste Mal hier in Zürich auftreten ist, hat sie ja schöne Sätze gesagt, wo man gern gehört hat als GC-Fan. Wir nehmen Geld in die Hand, wir investieren zum Gewinnen. Und jetzt tönt's recht anders. Also ich glaube, das ist meine Interpretation, vielleicht ist die völlig falsch. Ich glaube, wo sie die Rechnungen gesehen haben, wo da reingeflattert sind aus dem Campus, ist ihnen der Arsch ein bisschen auf Grund eingegangen, wo sie es dann verglichen haben mit der Tabellenposition. Und der Alain Sutter hat wie gesagt, ja, wir müssen jetzt eigentlich Los Angeles beweisen, dass es uns braucht, dass es das Sinn macht, dass man da Geld reingibt. Dass es nicht einfach so eine, man schießt Geld rein und dann, eigentlich wäre es schöner gewesen, man hat es irgendwie aus dem Hochhaus geworfen, weil dann hätte man noch können zuschauen, wie es fliegt und jetzt haben wir zweimal Barrage. Barrage findet ja Daisy Jones toll. Das findet sie ja toll. Die hat sie zweimal bekommen.
Ich könnte mir noch vorstellen, dass der Alain Sutter ihr jetzt das Wort Barrage auch noch mal ein bisschen näher erklärt hat und gesagt hat, dass es da nichts zu gewinnen gibt, sondern dass man nur den Fall kann verhindern kann.
Nein, Emotionen sind doch
Emotionen, Spass beiseite. Der Alain hat ja gesagt, er will sich nicht jeden Samstag langweilen im Stadion. Das war auch noch ein, je nachdem, ein Gruss an die Vorgänger. Ich glaube, das, was du angesprochen hast, das hat mich auch sehr, nicht überrascht, aber das habe ich relativ ein klares Statement gefunden, dass er sagt, jetzt müssen wir mal realistisch werden. Also, wo sind wir? Was machen wir? Was gibt es uns eigentlich? Und er hat dann wortwörtlich gesagt, wir können da eigentlich nicht immer nur Seich machen. Weil sonst sagen die Business-Leute, schauen dann vielleicht noch ein bisschen genauer an und sagen sich, also, irgendeinen Mehrwert wollen wir ja schon haben. Und das hat er sehr klar ausgesprochen. Ja, irgendwann geht dann sonst der Hahn zu. Plus, das können wir alle nicht verorten, ob das wirklich stimmt. Er sagt, wir gehören zu den drei, die das kleinste Budget haben. Und das tönt dann nicht wie Honig im Maul oder das ist nicht irgendwie rosa-rote GC-Brille, die sagt, ja, eben, wir haben eine super Vergangenheit, jetzt gehen wir wieder in die Zukunft. Ganz Chinesen gesagt, bis dann und dann, wenn wir Champions League spielen. Von dem hat man sich
klaren 10-Jahres-Plan,
ja,
ist
glaube ja, ich. Und von dem 10-Jahres-Plan hat man sich jetzt total verabschiedet. Und die Erwartungen sehr, 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 sehr tief gesetzt. Vielleicht ein bisschen Selbstschutz.
Ja, ist ja auch okay. Also ich meine, du schaust, wo sie gesehen sind in den letzten Jahren, dann musst du Erwartungen tief. Also es gibt wahrscheinlich auch niemanden, der inzwischen irgendwie GC-Herz hat und sagt, oh, nächste Saison werden wir Zweiter mindestens. Aber die Frage ist ja, das Businessmodell im Schweizer Fußball ist eh schon schwierig, oder? Und es gibt eigentlich nur zwei Arten, wie du Geld kannst verdienen oder zumindest eine schwarze Null schreiben. Das ist A, entweder du verkaufst Spieler oder B, du spielst im Europacup. Und es hilft, wenn du im Europacup bist, zum Spieler verkaufen, weil nur weil Vinti gegen GC schauen und dann denken, ja, da ist wahrscheinlich einer für die primäre Division, das ist irgendwie auch schwierig, oder? Also, ja, es ist, also, weißt, einerseits sagen sie, es kostet Geld, wir dürfen nicht zu viel ausgeben, aber wenn du gar nichts machst oder wenig machst, dann bist du halt einfach dort, wo du bist. Da gewünscht auch nichts.
Es war noch spannend gewesen, die Gespräche nach dem Streaming sind dann noch ein bisschen mehr in Details gegangen. Dort ist dann schon auch noch mal klar rausgekommen, dass man sehr viel Hoffnung mit dem Stadion verbindet. Weil ich dann auch noch mal nachgefragt habe, eben das, was du jetzt gerade angesprochen hast, man ist eigentlich ja gefangen. Man hat wenig Geld, die Spiele werden nicht mehr wert. Man spielt wahrscheinlich nicht international. Ja, wo soll das Geld herkommen? Also, im Stadion verdient man auch keinen Rappen, gar nichts, man ist im Exil. Und ich glaube, dass sie irgendwie sich schon an das klammern. Es war ja vor 5 Jahren Dreh, 5 Jahre braucht es, um überhaupt mal irgendwie ein bisschen Boden zu sehen, Boden fassen. Und wann sind sie eingestiegen? 2024, Januar. Da liegen noch ein paar vor sich, vor uns. Und ich glaube, dass das Stadionprojekt ist einfach, das Schicksal von GC ist verbunden mit dem Stadion. Und wenn man das herbringen würde, dort irgendwo einmal den politischen Willen noch ein bisschen in die Richtung zu entwickeln, dann kann GC tatsächlich mal darüber nachdenken, ohne Mäzen und ohne Geld von irgendwo einen Schritt vorwärts zu machen. Und solange das nicht gelingt, vielleicht ist das der Urrecht, der dazugekommen ist, der Verwaltungsrat von Thun, der macht mir einfach wirklich so auf den ersten Blick einen sehr seriösen Eindruck, der sehr klar an die Sache angeht und das auch sehr klar kann einordnen kann, wo man da steht. Und ich glaube, dort muss GC vielleicht der grösste Effort, zusammen mit Zürich natürlich, die Gräben ein bisschen zuschütten, wo da vorherrschen. Das sind wahrscheinlich auch Befindlichkeiten, weil wenn einfach alles ruht und nicht vor sich geht und irgendwie Gerichtsentscheid rumliegt, die nicht umgesetzt werden, dass man dort bei dieser GC-Frage bei der Stadionfrage den entscheidenden Schritt muss machen. Das andere ist klar, der Fußball findet jede Woche statt, aber das Stadion, mit dem steht zum Fall, glaube ich, was in Zukunft mit GC und auch mit dem FCC passieren wird.
Genau, ich kann aber sagen, es gibt nämlich nur einen außerordentlichen Business Case, das ist der FC St. Gallen, wo auch Gewinn machen und oder zumindest keinen Verlust, indem er eine ganze Region hinter sich hat und indem dass er den Knüppel, den das Stadion auch hat, einigermaßen hat können auflösen und halt regelmässig von 15'000 Zuschauerinnen und Zuschauern spielt und die auch noch einen Schal kaufen und eine Wurst und ein Bier, Wurst essen und ein Bier trinken. Das ist so der, eigentlich so der goldige, das wollten eigentlich, glaube ich, alle Clubs, oder? So eine, dass du so eine Basis hast, weil dort eigentlich alles, was noch mit Verkäufen oder mit Europa kommt, ist eigentlich einfach noch oben drauf. Das wäre super. Jetzt haben wir mit dem Stadion auch noch einen schönen Übergang zum letzten Thema, FCB. Wo wir das letzte Mal gesagt haben, wir schwätzen ganz am Schluss, weil vielleicht kommt dann die Mail, dass man da mit dem Fabio Celestini sich gefunden hat und wie man das dann auch formuliert, ob er will gehen oder man hat sich einfach gefunden oder es ist für beide Seiten das Beste oder so. Jetzt hast du das Mail, ist bis heute nicht gekommen. Es ist recht interessant.
Ist im Spam, oder?
Ja, wahrscheinlich, genau. Die Zeitung, die über den FCB schreibt, hat inzwischen geschrieben, ja, der Ludovic Magna wird der neue Trainer. Ich zweifle nicht daran, dass der Ludovic Magna der neue Trainer wird. Aber jetzt ruht das einfach so ein bisschen vor sich an. Fabio Celestini liegt in Valencia am Strand und
genießt einen rot-blauen Drink.
Genießt sein Double und hat, wenn sie so läuft, wie man das hört, auch nicht so zeitlichen Stress, weil dann geht er nämlich nach Spanien und in Spanien ist jetzt wirklich Sommerpause und er ist bei einer grossen, spanischen Agentur, die haben auch noch relativ mit Manpower und so ein bisschen Verhandlungslust oder so und die sagen jetzt auch, ja, uns ist eigentlich, ich meine, der Vertrag läuft ja noch eigentlich ein Jahr, so viel Druck haben wir jetzt eigentlich gar nicht. Das ist alles Wahrweise von aussen. Ich habe das Gefühl, es geht dort, geht es darum, wie viel Kohle fließt da noch und in welche Richtung. Also, ich glaube, der FCB hat gerne Ablösesümmli. Der Trainer wird sich wahrscheinlich auf die Position stellen, ja, aber eigentlich haben wir ja den Stuhl schon zweimal vor die Tür gestellt, wäre es nicht fair, wenn die mir einfach gratis gehen lassen, was dann wahrscheinlich zur Folge hat, dass vermutlich auch unsere Berater noch ein bisschen etwas verdienen, wenn sie übergehen. Und gleichzeitig hast du Ludovic Magna, der sich in Lausanne eigentlich auch schon so verabschiedet hat. Er hat ja schon gesagt, das ist das Ende von zwei Jahren, wo wir mega viel Spass gemacht haben mit dieser Mannschaft. Wo aber auch noch einen Vertrag hat, der läuft. Ineos, der sagt, ja, wir könnten noch 2.50 Franken brauchen, um sie in Manchester. Wir haben dort in Manchester so ein grosses Loch gefunden. Und dort schiessen wir gerne viel Geld rein. Die wollten vielleicht auch noch den einen oder anderen Franken haben. Und sagen, ja, jetzt haben wir ja auch noch einen Trainer oder so. Und haben, glaube ich, mit dem Etoile Carros-Trainer Orsea, glaube ich, sind sie sehr eng. Also die haben das Gefühl, mit dem Plan B haben wir aber eigentlich auch schon aufgeleistet. So. Und in der Mitte ist jetzt der FCB, wo einfach so vor sich anschwiegt. Also die müssen nicht jeden Tag eine Wasserstandsmeldung rausgeben. Und man fragt sich, ja, wer löst jetzt den Knüppel, wer nimmt das Portemonnaie jetzt erst aus dem Sack, wer verliert als erstes die Nerven, oder? Muss man irgendwie sagen, Mitte Juni geht es los mit dem Training.
Ich glaube, bis dort wäre es das Portemonnaie nicht gezückt haben, wer auch immer es muss zücken.
Irgendjemand wird es zücken müssen.
Ich glaube, im letzten Podcast gesagt, dass der Dave Degen schon im wirtschaftlichen Bereich relativ wenig Fehler macht. Und ich glaube, auch da wird das Timing schon finden und das Gespür haben, wenn man will, einen Entscheid muss fällen. Und nochmal schnell an dieser Stelle, es war ja dann doch der Celestini gewesen, der mit dem Wunsch am Schluss am Verein hergetreten ist, dass er aussteigen kann. Aus dem Vertrag ist ja nicht so, dass man ihn jetzt gedrängt hat zu dem Entscheid. Wer jetzt da in welcher Verhandlungsposition besser dasteht, ich glaube, klar ist, der FCB geht mit einem neuen Trainer in die Saison. Und der Celestini ist ja der, der am Schluss seinen Weg auch wird fortsetzen. Auch das, dem zweifle ich, glaube ich, nicht, dass man sich da in dem Business, wo viel geredet wird, viel verhandelt wird, am Schluss findet, da zweifle ich nicht dran. Also, es ist erstaunlich lang, da gebe ich dir recht. Also nicht nur in Basel, oder? Es gibt ja auch an einem anderen Ort schon relativ lang nicht entschieden, was Trainerfrage betrifft. Du, vielleicht ist das ein neuer Trend.
Ja. Also, ich stelle es bei mir in meiner Umgebung fest, Basel ist schon gespalten. Also die einen finden, Ludo geht gar nicht, weil der schreit immer mit rotem Kopf an der Seitenlinie umeinander, hat ein paar Matches in Basel gehabt, wo noch überall schweizweit, obwohl er ja jede Saison ruhiger wird als in der Vorsaison, wenn man mit ihm schwätzt, er ist ja immer noch ruhiger, also man, ja, aber, er steht aber immer noch auf. Weil eigentlich, wenn, wenn die Kurve würde stimmen, die er zeichnet, müsste er schon längstens so Lobanowski-mässig, weißt du noch?
Der Valery Lobanowski, muss man vielleicht sagen, ehemalig Dynamo Kiew, der hat sich, glaube ich, zweimal bewegt. Einmal zum Innenlaufen und Absitzen und einmal zum Ausstand wieder gehen.
Genau. Also die Ludwig müsste nach seiner eigenen Beschreibung eigentlich Lobanowski-mässig in einer Daunenjacke in einer Ecke sitzen und den Match zuschauen. Aber, ist nicht, aber so, das sind die einen, wo ich glaube aber, dass der Ludwig Mann ja durchaus die Fähigkeiten hat, die für sich zu gewinnen, weil er ist sehr unterhaltsam im Gespräch. Er wird nach dem Match Pressekonferenzen geben, wo über die Stadionscreens gehen, wo die Leute werden lachen. Also außer sie verlieren die ganze Zeit. Aber auch dann wird er noch der eine oder andere Satz sagen, wo eine gewisse Selbstironie vielleicht hat. Und ich glaube, er hat eine Vase, wo noch die Baselinnen und Basel schon rumbekommt. Und die anderen sind jetzt schon eigentlich überzeugt, weil sie sagen, ja, cooler Fußball mit Lausanne. Und eigentlich das Göpp-Halbfinalspiel und wenn er sich dort gegeben hat, ist eigentlich, der Match ist cool gewesen, der Fußball ist cool gewesen, er ist eigentlich auch nicht durchgedreht die ganze Zeit und hat nach in der Pause, glaube ich, noch ein Interview gegeben, wo irgendwie ein paar Leute toll gefunden haben.
Es gibt einen Trainer im Eishockey, wo ich ja ursprünglich einmal tätig bin, der heißt Christian Wohlwend. Der hat mal gesagt, von mir gibt's einfach nur immer Bilder, wo ich schreie. Und irgendwie kommt mir immer ein bisschen der in Sinn, wenn es nur ums Bild jetzt geht. Aber im Ludo, der Ludo hat die Gestik und der Ludo, wie du das gesagt hast, der ist nun einfach mal ein Vulkan. Das wird er auch bleiben. Das ist ja auch eine Stärke von ihm, dass er Temperament hat. Und wenn er jetzt plötzlich zum Lobanowski wird, dann würde er sich ja verstellen. Das wollen wir ja alle nicht. Und ich glaube, man sollte ihn einfach nicht nur auf das reduzieren, oder? Wie du das gesagt hast, er hat einen sehr guten Fußball spielen lassen. Ich habe ihn erlebt, als er beim FCZ Chancen bekommen hat, wo man ihn aus der Juniorenabteilung nachgenommen hat. Er hat, glaube ich, noch so das letzte Jahr gespielt und hat dann den Platz verloren, Rodriguez. Hat das sportlich genommen und ist dann in den FCZ-Mechanismus eingestiegen. Und dort hat man ihm sehr viel aufgeladen. Grosse Verantwortung, eben auch viel Spielerwechsel, viel Ansprüche und alles. Und dort hat er schon den einen oder anderen Moment auch neben dem Platz gehabt, wo er sich nicht gespürt hat, oder? Aber auch wenn du auch als Spieler in Erinnerung hast, er ist so leidenschaftlich gewesen als Spieler. Er ist für mich so der erste gewesen von dieser Generation, die Titanen, oder? Wo vor Selbstvertrauen gestrotzt und eben auch immer die Meinung klar gesagt, egal in welcher Situation, auch nachher in der Nationalmannschaft. Und er hat wirklich einen reifen Prozess hinter sich, oder? Er ist wirklich von der Pike an raufgekommen und hat in Lausanne einen Top-Job gemacht. Und ich glaube, dass er auch in Basel vielleicht nochmal irgendwie nochmal ein Türchen mehr auftun kann. Und er versteht sich ja mit der Führungscrew. Das sind alte Bekanntschaften von früher. Und er sieht den Fußball. Er ist ein ehemaliger Haudegen als Verteidiger, aber er, wenn du dem Fußball zuschaust, hast du manchmal das Gefühl, er hätte früher eine Nummer 10 auf dem Rücken gehabt. Also ich glaube, gute Wahl.
Gut, und irgendwann mal werden wir es dann verkünden, oder der Fabio Celestini verlängert nochmal um 5 Jahre und dann können wir da alle die Hosen runterziehen. Ich habe eigentlich gesagt, wir haben einen super Übergang mit dem Stadion, weil in Basel, das ist wirklich News gewesen, letzte Woche. Ganz ein merkwürdiges Konstrukt, das begriffen die meisten Leute nicht. Ich probiere es ganz kurz hier zu erzählen. Das Stadion in Basel gehört nicht dem FC Basel. Es gehört auch nicht der Stadt, sondern das ist gebaut worden von der Stadiongenossenschaft. Die hat schon das erste grosse Stadion dort gebaut für die Fußball-WM 54, weil damals die Stadt abgelehnt hat, das zu bauen. Das war eine Abstimmung. Also lange Rede. Der Neubau ist auch von dieser Genossenschaft unter anderem gestemmt worden. Und das hat so ganz merkwürdige Konstrukt gegeben. Es hat mal eine Firma gegeben, die Basel United geheissen, die hat die Vermarktung gemacht. Und wo der FCB eingezogen ist in das Stadion, hat auch nicht einmal die Ticketeinnahmen gehabt. Also die Werbung im Stadion, das Catering, Ticketeinnahmen, die sind alle an das Basel United gegangen, wo eine Firma war von dieser Stadiongenossenschaft. Und die haben dann sozusagen dem FCB dafür, dass er dort shootet, Geld gegeben. Und der FCB hätte ja froh sein, dass er überhaupt ein Stadion hat. Mit der Zeit hat sich das immer mehr geändert, weil eigentlich der einzige Mieter, der das Stadion wirklich hat, ist ja der FCB. So. Und im Moment ist mir jetzt dort, der Genossenschaft gehört eigentlich nur noch die Hülle vom Stadion. Also, und das alles innen, also der Sitz, der Rasen, die Screens, die Loge, der Teppich in der Loge und so, hat der FC Basel übernommen. 2024 hat, glaube ich, so etwa 5 Millionen, das ist nie genau gesagt worden, zahlt für das. Und er zahlt jetzt eigentlich Miete dafür, dass er nicht ohne Dach und ohne Hülle spielt und dass es einen Wasseranschluss hat und so. Und offenbar, also nicht offenbar, das bestreitet eigentlich gar niemand, hat er seit über einem Jahr keine Miete mehr zahlt. Das sind 3,6 Millionen Franken, die die Stadiongenossenschaft sagt, oder der FCB ihnen schuldet. Das ist Miete und das sind Stromrechnungen und Warmwasserrechnungen, die zur Genossenschaft gehen und sie geht es weiter, so wie bei so einem, ist wie so einem Stockwerkeigentümer. Also, genau. Und warum der FCB genau nicht zahlt, hat er eigentlich nicht gesagt. Er hat nur gesagt, ja, es ist unklar mit den Strom- und Warmwasserverrechnungen und so und überhaupt. Und die Genossenschaft darf nicht investieren in das Stadion. Und da hat wahnsinnig viel Geld schon investiert und der Innenausbau, aber rundum passiert nichts. Und das Problem von der Genossenschaft ist, die haben genau eine Einnahmequelle. Das ist der FC Basel. Und wenn der nicht zahlt, und sie haben jetzt letztes Jahr 2 Millionen müssen in die Sanierung stecken, das Stadion ist alt, also 2001 ist es, also in Basel haben wir immer das Gefühl, das ist ein neues, modernes Stadion, aber es wird jetzt in 25 Jahre alt, das muss man sanieren, das kostet Geld, und man hat halt nicht genug Geld auf die Seite gelegt. Wem seine Schuld, dass das jetzt ist, sei dahingestellt, es ist einfach schwierig. Und im Moment, ist eine schwere Konfrontation zwischen dieser Genossenschaft und dem FCB. Und man weiß nicht, der FCB sagt eigentlich nicht, was er genau will. Was der David Nagel schon gesagt hat, ist, entweder am liebsten wäre, man könnte auf grünen Wiesen ein neues Stadion bauen, oder die Stadt übernimmt das Stadion, oder er übernimmt das Stadion mit dem FCB für 1 Franken. Aber
ihr droht jetzt Exilspiel in Lugano.
Nein.
Zürcher Verhältnis in Basel.
An dieser Genossenschaftsversammlung hat es durchaus den Voten gesagt, ja, dann betreiben wir halt den FCB und dann machen wir halt zu. Dann schütten sie halt nicht. Weil wenn du die Hülle draussen zumachst, dann kommst du auch nicht auf den Rasen, der dir gehört.
Heute geschlossen.
Genau, heute wegen zu geschlossen.
Platz gesperrt.
Genau, so weit kommt es jetzt also im Moment nicht. Es gibt ein Mediationsverfahren, nachher geht man zivilrechtlich, man geht auch nicht direkt vor Gericht. Aber es klingt einem recht verkesselt und das ist tatsächlich so. Also wenn jetzt der FCB die Miete weiter nicht zahlt, dann kommt die Genossenschaft irgendwann mal in ein Liquiditätsproblem rein. Also die haben jetzt schon Geld, das eigentlich auf die Seite gelegt war zur Sanierung, müssen nehmen, um laufende Rechnungen zu zahlen, damit sie nicht in eine Überschuldung reinkommen. Und wenn du überschuldet bist, dann müsstest du den Konkursrichter mal melden und so. Also unangenehm. Sie sagen, das steht jetzt nicht gerade vor der Tür, sie können noch irgendwie das Stadion mit höher bewerten, als es jetzt in den Büchern ist und so. Aber also sehr gespannt, ich weiß nicht, was das Endziel da vom FCB genau ist.
Also es ist ein bisschen wie Powerplay, oder?
Es ist ein Powerplay und sie zahlen im Moment 1,45 Millionen und im Jahr Miete und ich glaube, die Stadiongenossenschaft müsste über 3 Millionen im Jahr haben, damit sie überhaupt laufend und noch können sanieren. Also sie sind eh in einer Imbalance und die Genossenschaft sagt, ja, wir sind im FCB, wo es ihm schlecht gegangen ist finanziell, sehr entgegengekommen. Ja, wäre cool, wenn das jetzt nicht einfach ausgenutzt wird.
Wie kommt das an in der FCB-Community?
Hey, es ist wahnsinnig, es ist so ein kompliziertes, die Hälfte von unserer Hörerinnen und Hörer haben jetzt auch schon abgeschaltet, es ist so ein kompliziertes Thema, weil man nicht genau schaut, wem gehört jetzt was und wieso und hä und wer ist jetzt da im Recht. Es ist so kurz so, was? Und natürlich es gibt viele Leute, die in dieser Genossenschaft sind ich glaube, es waren fast 300 Leute dort gewesen, und die bewegt das. Und das sind auch viele, die Fans sind, einige, die in der Kurve stehen und so. Also das Thema wird schon besprochen, aber es ist halt wie noch nicht, es ist so.
Aber das ist generell, also das ist jetzt ein krasser Fall, aber das ist generell so ein bisschen Problematik in der Schweiz, Stadion. Wir haben es vorher davon gehabt, meint der Nord steht es einfach nie. Und Zürich ist auch nur ein Gast und muss die Loge räumen, eine halbe Stunde nach Spielschluss. In Genf redet man eben darüber, dass das Stadion verlottert. Es ist schon, das ist irgendwie, wenn man daran denkt, auf Schalke, zum Beispiel Schalke sportlich absolut Non-Valeur, aber Stadionbesitzer. Denen gehört die Arena, die verdienen mit dem Geld, die das grösste Disco von Europa, sagt man einmal, oder? Im Ruhrpott. Und bei uns ist das schon immer und überall einfach ein Thema, oder in Winterthur. Ja, dort reden wir von Kultstadion, schön, alles gut und recht, aber eben, man kann dafür dann ab und zu nicht warm duschen, also dort muss man wenigstens nicht um die Rechnungen streiten, ob warm oder Kaltwasser. Nein, Spass beiseite, das Stadion-Thema, das begleitet uns einfach überall ein bisschen in anderer Form. Jetzt Basel eben, das ist wirklich, ja, da scheint es sehr verhärtet zu sein.
Ich habe per Zufall jemanden getroffen, der bei Stadionvermarktungen gut drin sieht. Und da haben wir gesagt, ja, kannst eigentlich vergessen in der Schweiz, dass ein Stadion so funktioniert, dass du Geld damit einnimmst. Also du hast die Match, okay, wenn du noch Champions League shoot ist, kommen ein bisschen mehr Einnahmen rein als sonst. Aber sonst, also grosse Acts zum Beispiel, also in Zürich hat es die ja noch ab und zu, darum hätte die GZ Barrage müssen auswärts spielen. Aber die meisten kommen eigentlich gar nicht mehr in die Schweiz. Und im St. Jakob Park haben gar nie wirklich Konzert statt. Das ist ja immer so die, da haben wir gesagt, ja, die neuen Arenen, das sind Multifunktionsarenen. Und da können wir dann so, ja, im alten Jockeli sind Rolling Stones und Tina Turner und so auftreten. Michael Jackson hat leider müssen absagen. Damals, aber dort ist es auch nicht so drauf angekommen, dann ist wieder irgendwie der Enrique Matta Nazi B und dann ob der Rasen braun war oder grau oder grün, das ist auch nicht drauf angekommen bei der Qualität von also Enrique Matta Feinschütter gesehen, aber dann Châtel Saint-Denis hast du auch noch können auf einem schlechten Rasen schütten. Ja, im Jockeli werden keine jetzt haben sie den ESC gehabt. Übrigens, wenn sie etwas eingenommen haben, das ist dann hat nicht die Genossenschaft eingenommen, das hat der FCB eingenommen. Oder jetzt auch
im Stadion?
Euro, im Stadion statt Women's Euro. Clever
behandelt.
Wenn sie etwas verdienen, verdient es der FCB und nicht die Stadiongenossenschaft. Ja, entweder hast du wie so ein Konstrukt wie IB, wo du das irgendwie so gesamthaft irgendwie, und dann man verrechnet es dann, oder St. Gallen hat es irgendwie auch geschafft, offensichtlich. In Basel müsstest du eigentlich wahrscheinlich 200 Millionen in die Hand nehmen, um das komplett wieder neu zu machen. Wer das macht, das ist eben die grosse Frage. Es hat mir so ein Projekt gegeben. Dann haben wir so gesagt, ja, die Kantone könnten ja. Basel-Land hat abgewunken. Basel-Stadt hat jetzt auch nicht gerade wahnsinnig Bock, glaube ich, einfach. Man hat ja auch schon für die St. Jakobshalle irgendwie x Millionen ausgegeben. Also, das ist ein Thema, das wieder mal wird aufgekommen. Im Moment haben wir es jetzt so ein bisschen gut jetzt in der Mediation und gehört man dann wahrscheinlich in einem Jahr bei der nächsten Genossenschaftsversammlung, gehört man dann wieder, ob dann die Schulden noch weiter aufgegangen sind. So, also, bevor alle einschlafen,
ja, wir hätten ja Grund zum Einschlafen, wir zwei.
Nein, wegen diesen zwei Stündchen, die ich da... du hast ja noch was, hast du denn eigentlich geschaut, Ben Hur oder was?
Ist mir empfohlen.
Es ist ein eindrücklicher Film gewesen.
Es ist, glaube ich, um Jerusalem gegangen, um eine Schlacht und Damaskus und Syrer und weiss ich was alles. Wilder Ansturm.
Rotten Tomatoes.
Ja. Alles inklusive. Aber da wollen wir jetzt nicht in Detail gehen. Das nachher ist höher klar. Das wird mir länger in Erinnerung bleiben, die 36 Minuten in Nashville.
Zum 4-0, gut. Hey, wir kommen in einer Woche wieder mit einer XXL-Ausgabe. Der Alex Frey kommt vorbei. Und es geht sicher auch nochmal ein bisschen um die Nationalmannschaft. Aber da der Alex ja alles gesehen ist, Spieler, Sportchef, Trainer und wir in einer Sommerpause sind, kann er uns sicher auch ein bisschen etwas darüber erzählen, was eigentlich in so einer Sommerpause, wo nichts zu arbeiten ist, eigentlich so gemacht wird. Wo der Sportchef mit Kai Pirinha an der Hand liegt, während er die neue GC-Mannschaft aufbaut, zum Beispiel.
Da ist Alex natürlich die perfekte Ansprechperson, wenn es um Kai Pirinha geht. Nein, ich will mich nicht unterstellen, aber er ist ja immer für sehr seriöse Seiten eingestanden und hat sicher die ganze Sommerpause herztrainiert.
Das hat Alex ganz sicher gemacht. Ich wünsche euch eine schöne, kurze Woche, weil wir sind ja schon in ein paar Tagen wieder da. Ciao zusammen.